An einem Abend im April fand einmal ein Herr in einem Restaurant ein Haar in einer Suppe. Der wütend herbeigerufene Kellner war natürlich sehr erschrocken und versprach höflich, dem Herrn sofort eine neue Suppe zu bringen. Ohne Haar natürlich. Der Herr behauptete allerdings, hier geht es doch ums Prinzip. Wo kommen wir schließlich hin, wenn demnächst in jeder Suppe und überall Haare schwimmen? Er legte das Haar feinsäuberlich in seine Brieftasche und verlangte sein Recht, hier und heute. Mit einem Haar in der Tasche zog der Herr nun vor das Gerichte, denn die Gerechtigkeit war ihm sehr ernst. Er setzte Himmel und Hölle in Bewegung, aber es hörte ihm leider keiner zu. Wer nicht hören will, muss sehen, dachte sich der Herr. Und er malte sich ein Schild mit der Aufschrift »Nieder mit den Haaren in der Suppe«. Damit demonstrierte er in den Straßen seiner Heimatstadt. Als auch das nichts half, lief er mit dem Schild bis in die Hauptstadt seines Landes, wo er die Regierung um Gehör bat. Doch niemand beachtete ihn. Inzwischen war er hungrig. Seine Schuhe und Hosen hatten Löcher und er sah ungewaschen aus. Die Leute lachten über ihn. Er kam auf die Idee, einen Selbsthilfeverein zu gründen. Aber das einzige Mitglied in diesem Verein war er. Trotzdem gab er den Kampf gegen das Haar in der Suppe niemals auf. Die Jahre vergingen und der Herr wurde alt. Hinter ihm lag ein Leben voller Entbehrungen. Am Ende hatte er nichts mehr. Kein Haus, keine Familie, keine Freunde. Auch alle seine Haare waren ihm längst ausgefallen. Und er besaß endlich nur noch das eine in seiner Brieftasche. Und dieses Haar holte er in letzter Zeit immer häufiger hervor. Er hält es gegen das Licht und betrachtet es aufmerksam. Er fühlt sich eigentlich fast ein wenig heiter, denn wenn er so ganz genau hinschaut, sieht es nicht fast aus wie sein eigenes?
Ja, liebe Gemeinde, liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, kritisieren, moralisieren, beurteilen und verurteilen, all das belastet unsere Beziehungen. Wir wissen das im Grunde und tun es doch, glaube ich, viel öfters, als uns lieb ist. Nicht, weil gerade beim Kritisieren es per se schlecht ist. Aber ich glaube, ganz tief in uns drin spüren wir, dass wir viel öfters über das Ziel hinaus kommen. Dass wir eigentlich dem anderen nicht gerecht werden. Und Jesus sagt, wir sollen dieses Verhalten ablegen, zumindest überdenken. Und er gibt uns zwei neue Wege, er zeigt uns zwei neue Wege auf, wie wir dieses Verhalten überwinden können. Nämlich, ich sage es mal gleich vorweg, als einen ersten Pfeiler in unserem Herzen, wir sollen einfach wahrhaftig werden, uns stärker selbst reflektieren. Und ich bin froh, dass meine Frau heute nicht da ist. Denn als ich die Predigt in Meersburg gehalten habe, hat sie mir am Esstisch doch gesagt, Alexander, warum hältst du dich nicht daran, was du predigst? Und das war auch nochmal so ein Satz, der wichtig ist zu beachten und in Selbstreflexion führt. Ja, einem Menschen, der ganz nah dran ist und einfach hier mal eine Einschätzung gibt. Und ich glaube, das hat auch etwas zu tun mit dem Text, den ich jetzt lesen möchte. Vielleicht mit dem großen, bekannten, blinden Fleck. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 6. Lasst uns noch beten. Herr, öffnet uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen. Und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Soweit der Text. Jesus warnt im allen Ernst davor, andere zu verurteilen. Das bedeutet nicht, wie manche gedacht haben, auch schon frühere Generationen, dass Christen nicht Richter werden dürfen oder Juristen werden dürfen. Nein, hier spricht Jesus nicht von offiziellen Gerichten, die Menschen natürlich beurteilen und dann auch gegebenenfalls verurteilen, sondern er spricht hier von Situationen, die im ganz normalen Leben auftauchen, in unserem Miteinander. Wenn sich Menschen eben als Hüter der Moral und gegenseitige Kritiker aufspielen. Und ich bin immer wieder erstaunt, gerade bei der Bergpredigt, die Reihe führe ich gerade in Meersburg durch, wie hochaktuell diese Themen auch noch über 2000 Jahre später sind. So habe ich gelesen, vorletzte, oder war schon ein bisschen her jetzt, 3-4 Wochen, ein Artikel in der Zeit, überschrieben mit die urteilssüchtige Gesellschaft. Die urteilssüchtige Gesellschaft. Also genau das Gegenteil dessen, was Jesus hier auch sagt. Und ich lese mal kurz vor, einen ganz kleinen Ausschnitt, finde ich interessant. Da kommen auch manche Eindrücke auch von dem, wie Mission früher erlebt wurde oder wie es, sag ich mal, in der Gesellschaft ankommt, zum Vorschein. Nämlich, es geht um die Gefährlichkeit eines Weltbildes, für den Kontext noch zu sagen, in dem Artikel ging es, die ganze Serie, um den Klimawandel und auch um Ernährung zum Beispiel, auch eine Moral, die hier immer mehr hochkommt. Es geht um die Gefährlichkeit eines Weltbildes, das die eigene Überzeugung zum Maß aller Dinge erklärt und die Konsequenz zum Allheilmittel. Wie früher strenge Missionare in abgelegenen Regionen den armen Wilden ihr Gottesbild aufnötigten, machen sich heute die Priester, also auch die Priester in Anführungszeichen, die Priester des richtigen Lebens auf, um die Ungläubigen vor dem falschen Leben zu warnen. Und dann wird Wolfgang Schmidbauer zitiert, ein ganz bekannter Psychoanalytiker, auch Therapeut. Der hat ein Buch geschrieben, Helikoptermoral. Sicherlich auch für Christen interessant zu lesen, Helikoptermoral. Ich denke, da haben die auch die Überschrift her. Und er schreibt hier über die verhängnisvollen Folgen einer urteilssüchtigen Gesellschaft. Denn er schreibt, Moral, sagt er nämlich, Moral kann missbraucht werden, ebenso wie eine Waffe oder Körperkraft, die dann Gewalt anwendet. Moral kann missbraucht werden, ebenso wie eine Waffe oder Körperkraft. Und ich denke, wir kennen genügend Beispiele, wenn wir uns in die Politik mal hineinschauen. Also am Anfang war es mal unverfänglich. So spricht zum Beispiel der Präsident Erdogan von seinen Gegnern, das sind eigentlich die Opposition, deren Abgeordneten er die Immunität aufheben lässt, Zitat, nehmt sie und richtet über sie, sie sollen den Preis, welchen auch immer, bezahlen. Das sind Aussagen eines Regierungschefs. Seine Anhänger jubeln und wir fragen uns und vielleicht viele andere, wo endet das? Ja, wo führt das hin, wenn Gegner einfach zu Terroristen abgestempelt werden? Wo führt das hin, wenn ganze Teile der Gesellschaft ausgegrenzt werden? Auch hier bei uns. Nicht nur in der Türkei gibt es einen aggressiven Nationalstolz. Nicht nur dort schreien Massen von Menschen ihren Hass in die Welt und fühlen sich im Recht dabei. Nehmt sie und richtet sie. Das ist die Hetze, die immer wieder, wie ich finde, beängstigend Erfolg hat. Viele fühlen sich gut und stark, wenn sie andere verurteilen und ausgrenzen. Und wir erleben immer mehr in vielen Ländern, wie ja, so reaktionäre politische Bewegungen und Parteien stark werden, die sich vor allem auf die Fahne geschrieben haben, die Gegner zu diffamieren, auszugrenzen, zu verurteilen. Björn Höcke schickt sich an, die Macht der AfD zu übernehmen. Bin mal gespannt, wie dieser Machtkampf ausgeht, aber wir zeigen, welche Wucht, welche Kraft auch dahinter steckt. Und der Tod Walter Lübkes zeigt, dass solches Reden es nicht bei solchem Reden bleibt, sondern immer wieder auch natürlich in die Praxis, in die Tat umgesetzt wird. Dieser Nährboden findet sich in vielen Bereichen unseres Zusammenlebens. Die sogenannten sozialen Medien, die verstärken das ja nur. Man ist anonym und dann zeigt plötzlich, was im Menschen drin ist, was da rauskommt. So die ersten Gedanken, die Gefühle, die Emotionen, die werden da frei geäußert. Und es ist beängstigend, was da dann so geschrieben wird. Es ist beängstigend, wie Menschen abqualifiziert werden. Wie andersdenkende Menschen, deren Fehler man in der medialen Öffentlichkeit anprangert und die sich nicht wehren können, hier fertig gemacht werden. Und es ist erstaunlich, glaube ich, für uns Christen, obwohl die Kirchen als ehemalige Hüter der Moral stetig an Einfluss verlieren, steigt die Moral in der Gesellschaft. Es ist ja keine postmorale Gesellschaft, wie manche auch schon, auch Kirchenvertreter und auch wir schon gesagt haben, sondern die Moral kommt einfach auf anderem Wege zurück. Das ist erstmal eine Feststellung und es wäre natürlich spannend, jetzt mal die Ursachen dieser Entwicklung anzuschauen. Es würde aber zu weit führen. Ich will beim Thema bleiben und Jesus sagt da recht knapp, richtet nicht. Wir sollen nicht richten. Und dennoch gab es gerade auch unter Christen, und ich habe das schon erlebt, die Sucht, andere Menschen schlecht zu machen, sich über sie zu stellen, ihnen vielleicht den Glaube abzusprechen. Natürlich bilden wir uns Urteile über andere. Das geht gar nicht anders. Und das geht ziemlich schnell. Wir schätzen ein, was wir von einem Kollegen, von einem Nachbarn, von einem Politiker erwarten können. Wir beurteilen sie. Und das Leben anderer zu bewerten, ich glaube, es gehört zum Leben dazu. Eltern achten darauf, wie sich Kinder, ihre Kinder verhalten und sind natürlich verantwortlich, falsches Verhalten zu korrigieren und ihren Kindern das richtige, vermeintlich richtige, kann man ja auch sagen, Verhalten auch aufzuzeigen, zu fördern, zu unterstützen. Lehrer natürlich bewerten schulische Leistungen von Kindern, um sie eben auch im besten Fall zu fördern, zu unterstützen und das, was in ihnen drinsteckt, herauszukitzeln. Und deshalb denke ich, dass wir unterscheiden müssen zwischen beurteilen und verurteilen. Da gibt es doch noch einen Unterschied. Ich verstehe unter beurteilen, dass ich versuche, einen Menschen einzuschätzen, mir eine Meinung von ihm zu bilden, und zwar das Positive wie auch das Negative. Eine Gesamtschau zu finden von diesen Menschen, um ihnen bestmöglichst gerecht zu werden. Und je näher dran ich bin, je mehr ich mich anstrenge, je besser kann ich mir auch ein Bild von einzelnen Menschen machen. Und im besten Fall geschieht es auch in großer Wertschätzung, in großem Wohlwollen diesen Menschen gegenüber. Demhingegen ist Verurteilen eine in der Regel negative und unfaire Kritik am anderen, der mithin auch ohne die Chance hat, sich zu erklären oder recht zu fertigen über das, was über ihn gesagt wird. Und da wären wir da auch ganz schnell beim oft gemachten Vorurteil. Es gibt dazu ein prägnantes Zitat von Albert Einstein. Ich finde es legendär. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil. Und nur für Klammer auf, wenn ein neuer Mensch zu uns kommt, in unser soziales Umfeld, das, was wir Menschen über ihn sagen, das erste Wort, die erste Eindrücke bleiben am stärksten haften. Ob sie positiv oder negativ sind. Ja, das schwingt mit, auch bei den Menschen, die dann diese Person begegnen. Es ist enorme Verantwortung, wie wir umgehen, wenn wir über andere Menschen reden. Jesus zeigt nun zwei sehr nachdenkenswerte Wege auf, die wir gehen sollen, damit es nicht zum Richten kommt. Und zuerst sagt er, ich finde ganz schlicht, so interpretiere ich das Wort, dass wir den anderen erstmal richtig ansehen sollen. Dass wir uns auf jeden Fall die Mühe machen sollen, ein Gesamtbild dieser Person zu zeichnen. Oft sehen wir nur einen Teil dieses Menschen, eine Äußerung, was er anzieht, oder einen Satz, den er gesagt hat, oder einen Satz, den wir gelesen haben irgendwo, den dann auch Medien vielleicht geschrieben haben, der vielleicht gar nicht wörtlicher Satz ist oder aus dem Zusammenhang gerissen ist. Oft haben wir so einzelne Fragmente von einer Person und bilden uns dann ein Urteil. Wir sehen also einen Splitter, einen ganz kleinen Teil. Wenn ich hier einen Splitter hochheben würde, ihr würdet den gar nicht sehen. Und schließen von dem Splitter auf die ganze Person. Das passiert häufig. Keiner von uns ist frei von solchen Vorurteilen. Wir bilden uns eine Meinung über andere und leider oft eine falsche. Eine, die nicht stimmt, die verzerrt ist. Verurteilen bedeutet auch, sich gar nicht erst die Mühe zu machen und sich die Zeit zu nehmen, um den anderen Menschen besser zu verstehen und ihm vielleicht sogar selbst einen Schritt weiterzuhelfen. Also sich selbst einzubringen, um dem anderen, wenn wir schon vermeintlichen Splitter gesehen haben, ihm weiterzuhelfen. Auch hier gibt es ein wunderbares Sprichwort: Verurteile keinen Menschen, bevor du nicht eine Meile in seinen Schuhen gegangen bist. Das ist ein sehr guter Ratschlag. Erst sich wirklich beschäftigen mit dem Menschen. Es ist gut, so zu handeln. Aber Jesus geht natürlich noch einen Schritt weiter. Denn er legt den Fokus auf denjenigen, der kritisiert und verurteilt. Und er mahnt denjenigen mal, einen Schritt zurückzugehen. Mal bei sich selbst zu sein, auf sich selbst zu schauen und mal kurz zu überlegen, ob das, was ich jetzt tue und sage über eine Person, ob das gerechtfertigt ist. Im Grunde, ob ich, der kritisiert, die moralische Instanz bin und habe, um den anderen zu kritisieren und zu beurteilen und zu verurteilen. Das ist hochinteressant, mal einen Schritt zurückzutreten. Jesus stellt hier die Frage: Wer bist du, dass du über andere richtest? Schau dich mal selbst an. Und das war eigentlich die Frage, die meine Frau mir am Esstisch gestellt hat. Was denkst du eigentlich, wenn du die Predigt vorbereitest? Wie stark denkst du über dich selbst nach? Das sind Stacheln, die sitzen erstmal. Und die kann ich nicht einfach wegdiskutieren. Denn sie hat noch ganz schön viele Argumente und Beispiele, die sie aufbringen kann aus dem Alltag. Ich sage es euch, das ist nicht einfach. Aber Jesus hat gesagt, es geht hier nicht um ein einfaches Leben, wenn wir ihm nachfolgen, sondern es geht darum, ein gutes Leben. Um ein richtiges Leben. Man kann auch sagen, gottgefälliges Leben. Und Jesus sagt, sei ehrlich zu dir selber. Und du wirst erkennen, dass in deinen Augen nicht nur ein Splitter ist, sondern ein ganzer Balken. Ich habe jetzt keinen Balken dabei. Ich nehme jetzt mal die Bank. Das ist auch ein großes Brett. Du siehst den Splitter im Auge des anderen und hast selbst einen Balken vor Augen. Wahnsinn! Das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Den Splitter siehst du im anderen Auge und selbst hast du einen Balken im eigenen Gesicht. Deswegen einen Schritt zurücktreten, so, schau dir mal erstmal dein Leben an, dein Balken an. Überleg dir mal, was du hier tust. Ich glaube, nicht selten braucht es Aha-Affekte, um zu begreifen, dass es bei mir selbst ja viel schlechter bestellt ist, um mich selbst viel schlechter bestellt ist, als ich im Grunde weiß oder wahrnehme. Und es ist gut natürlich, andere Menschen zu haben, die in Liebe und in Wahrheit mir manche Dinge spiegeln. Aha-Momente, ich glaube, solche Aha-Momente brauchen wir. Und ich habe gelesen von einem Mann, der in den besten Jahren seines Lebens ist und eine hohe berufliche Position innehat. Und er schreibt an einen guten Freund von so einem Aha-Moment. Hier schreibt er: Ich hatte eine harmlose Operation am Innenohr und seither leide ich an Schwindel und Unwohlsein, bereits seit mehr als 2 Monaten. Ich hatte zwar begonnen zu arbeiten, aber ich musste die Übung abbrechen. Die Ärzte sind auch ziemlich am Ende ihres Lateins. Abwarten, heißt es dauernd. Abwarten, abwarten, es ist zum Verrücktwerden. Und bei einer Tasse Kaffee erzählt er ihm dann, wie schwer es ihm fällt, so untätig herumzusitzen und dass er nur hoffe, bald wieder arbeiten zu können. Und weißt du, führt er dann weiter aus, etwas habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass ich nie wieder über andere urteilen werde, die nicht mehr arbeiten und zu Hause herumhocken. Weißt du, bis zu meiner Krankheit war ich immer ziemlich schnell mit meinem Urteil über solche Typen. Simulant, Schmarotzer. Das war so ziemlich das Harmloseste, was mir dazu einfiel. Nun bin ich selber einer von ihnen. Und das ist verdammt schwer. Glaub mir, das ist hart. Das war so ein Aha-Moment im Leben dieses Mannes. Ich glaube, wir brauchen solche Aha-Momente, um überhaupt zu realisieren, dass wir einen Balken vor unserem Gesicht haben und unserem Auge drin haben. Ja. Und Jesus sagt, erst wenn dieser Balken weg ist, dann darfst du dich an den Splitter im Auge deines Nächsten machen. Das ist die Aussage Jesu. Erst wenn dieser Balken weg ist, dann darfst du dich dran setzen und den Splitter im Auge des Nächsten herausnehmen. Und wisst ihr, warum der Rat so gut ist? Er führt nämlich, und das habe ich selbst erfahren, zu Barmherzigkeit. Es führt zu Geduld. Es führt zur Wertschätzung. Warum? Weil es nämlich ziemlich lange braucht und weil es gar nicht so leicht ist, so einen großen Balken zu bearbeiten und wegzukriegen. Das geht nicht mal kurz so. Und doch erlebe ich immer wieder bei mir selber, wenn ich andere kritisiere oder das Aussetzen habe, am liebsten soll es sofort geändert werden. Von jetzt auf nachher, von heute auf morgen. Das war so ein wesentlicher Kritikpunkt meiner Frau zu Recht. Und sage, wie ist denn bei dir? Bist du auch so schnell dran bei Dingen, die du verändern musst? Und dann merke ich bei mir, das braucht Zeit. Da fällt man wieder zurück. Da muss man wieder aufstehen und neue Angriff nehmen. Und es ist ziemlich langwierig in manchen Bereichen. Und im besten Fall, sagt Jesus, führt das doch zu Barmherzigkeit, zu Geduld, also zu Eigenschaften, die Jesus selbst innehat, die Gott selbst innehat. Das ist Gott, er ist geduldig, barmherzig und von großer Gnade, weil er weiß, wie schwierig es ist, sich zu verändern, weil er weiß, dass das sich eine Zeit braucht. Und hier, an diesem Punkt, kommt Jesus selbst in den Fokus. Denn was er hier sagt, ist kein guter Ratschlag. Wie übrigens die ganze Bergpredigt, ich erwähne es immer wieder, keine guten Ratschläge sind des Sohnes Gottes. Sondern in allem, was in der Bergpredigt Jesus sagt, verweist er auf sich selber. Dass er selber das lebt, dass er selber das tut, dass das sein Wesen ist, dass das das Wesen Gottes ist, so zu leben, so zu handeln. Und deswegen macht Jesus, wenn er das sagt, dass wir an unserem eigenen Balken erstmal arbeiten müssen, macht er uns ein Angebot. Etwas später im Matthäus-Evangelium kommt das, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Alle, die ihr mühselig beladen seid. Alle, die ihr euren Balken erkannt habt. Alle, die ihr ehrlich geworden seid und euch mal reflektiert und merkt, wie es bei euch aussieht. Und merkt, welche Mühe man noch mit sich selbst hat. All diejenigen sollen zu mir kommen. Und ich will sie erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus möchte, dass wir diesen Balken ihm abgeben. Dass er ihn abträgt. Dass er ihn bearbeitet. Nicht wir selbst. Und nur dann, wenn wir wissen, wir sind mit diesen Balken angenommen, sind überhaupt fähig, darauf zu schauen, auf die dunkleren Seiten unseres Lebens, ohne beschämt zu werden, ohne enttäuscht zu sein, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir gern wären. Bei Jesus ist Gnade Sanftmut und Demut. Und dann verändert sich etwas bei uns, nämlich der Blick auf uns und dann auch der Blick auf den Nächsten. Plötzlich wird der Splitter im Auge des Nächsten ziemlich klein. Vielleicht sogar bedeutungslos. Vielleicht aber auch nicht. Aber aus der Haltung heraus, dass wir erlebt haben, wie schwierig es sich zu verändern, begegnen wir Menschen, wo wir einen Splitter im Auge sehen, anders. Und ich glaube, wir werden ihnen eine größere Hilfe sein, wenn wir ihnen in Liebe, in Wertschätzung, in Sanftmut und Geduld begegnen und sie dann darauf hinweisen, dass er etwas ist, was ja ihnen selbst auch Schmerzen bereitet. So ein Splitter ist ja auch unangenehm. Das ist ja so. Und wer dieses Angebot Jesu aber nicht annimmt, und das ist das Schlusswort hier auch in diesem Text, wer also andere weiterhin richtet und verurteilt, ohne an seinem eigenen Balken auch zu arbeiten, der wird sich, und das sagt Jesus hier sehr eindeutig, allerdings im Gericht Gottes in einer schrecklichen Situation wiederfinden. Wenn nun sein eigener Maßstab an ihn selbst angelegt wird, ja, es wird ein Weltgericht geben. Und das Weltgericht ist, und das müssen wir vielleicht deutlich machen, keine Strafe eines beleidigten oder wütenden Gottes, was man immer so wieder hört. Oder so wie es auch dargestellt wird. Nein, sondern im Gericht Gottes konfrontiert er uns mit unseren eigenen Taten und Maßstäben. Wir werden nichts erfahren und erleben, was uns fremd ist, sondern etwas erleben, was uns sehr vertraut ist. Wir werden im Weltgericht nicht mit einer Sanktion zu tun haben, die sich irgendjemand ausgedacht hat und die mit dem, wie wir uns verhalten haben und den Maßstäben, die wir angelegt haben, nichts zu tun haben. Nein. Sondern wir werden mit uns selbst konfrontiert sein und mit den Folgen unseres Tuns. Das ist Gericht Gottes. Ich möchte einfach ein Beispiel nennen, damit es uns klar wird. Wenn ich meiner Tochter sage, es ist kalt draußen, sage, bitte zieh dir eine Jacke an. Wenn nicht, hast du eine Woche Fernsehverbot. Dann kündige ich eine Strafe an, die mit der Sache an sich gar nichts zu tun hat, nämlich eine warme Jacke anzuziehen. Richtig? Wenn ich aber sage, liebe Victoria, zieh dir eine Jacke an, es ist kalt draußen, sonst wirst du dich erkälten, dann hat das mit der Sache zu tun? Und ich kündige eine Tatfolge an. Wenn du so weitermachst, wird das passieren. Das ist Gericht Gottes. Was wir säen, werden wir ernten. Es hat nichts irgendwie mit einer Strafe zu tun, die irgendwie anders bemessen ist. Sondern es hat mit dem zu tun, wie wir uns verhalten und die Folge unseres Verhaltens. Und zwischen Strafe und Tatfolge besteht ein qualitativer Unterschied, der nicht verwischt werden darf. Und Jesus sagt, wenn du hart bleibst in deinem Urteil, wirst du mit dem gleichen Maßstab konfrontiert werden. Deswegen lerne Barmherzigkeit und Geduld. Und lerne wahrhaftig zu sein zu dir selber. Und lerne, diesen Balken abzugeben an Jesus. Am besten heute schon.